Gott ist für uns ein mächtiger Gott. Wir haben es gerade gesungen und wir würden das auch immer wieder bekennen. Aber Gott ist nicht nur mächtig, er ist nicht nur der zweit- oder der drittstärkste Gott oder mächtigste Gott in diesem Universum, sondern er ist der mächtigste, der allmächtigste überhaupt. Wenn unser Gott nicht der mächtigste Gott wäre, wenn er nicht der stärkste in diesem Universum wäre, dann glaube ich, würden wir ihm auch nicht nachfolgen. Denn das würde ja bedeuten, dass wenn da andere Götter auftreten oder andere Mächte auftreten, die stärker wären als unser Gott, dann könnte er uns auch nicht beschützen. Und deswegen ist es genial, dass wir einen Gott haben, der mächtiger ist als alle Götter, der mächtiger ist sogar als der Teufel. Und das Besondere ist, dass er nicht nur davon sagt oder von sich das bekennt, ich bin stärker, sondern wir dürfen es ganz persönlich immer wieder praktisch erfahren. Er ist wirklich der stärkste Gott. Wie mächtig unser Gott ist, das können wir in diesem Bibelabschnitt, den wir gerade gehört haben, sehr deutlich sehen. Dort wird beschrieben, wie Jesus mit seinen Jüngern völlig übernächtigt und gerädert mitten in der Nacht an das Ostufer, sie kamen vom Westufer, mitten an das Ostufer des Sees Genezareth ankommen. Und diese Überfahrt, die war nicht eine romantische Mondscheinfahrt, sondern sie wurden von einem richtig heftigen Sturm überrascht. Der Sturm war so schlimm, dass selbst so erfahrene Seemänner wie Petrus, Johannes und Jakobus dachten, dass sie diesen Sturm nicht überleben werden. Doch Jesus hat dann diesen mörderischen Sturm gestillt. Und das war absolut verrückt. Und nach diesen massiven Adrenalinausschüttungen freuen sich nun die Jünger, dass sie jetzt endlich mal Ruhe und Entspannung haben werden. Doch es stellt sich schon gleich am Anfang, und das werden die Jünger sich sicherlich gefragt haben, ob das wirklich so relaxed werden wird. Weil sie wollen ja an das Ostufer. Und das Ostufer, das war die Gegend Dekapolis, das bedeutet die 10 Städte, die es dort gab, ein 10-Städtes-Gebiet. Dieses Gebiet war berühmt, berüchtigt dafür, dass das ein heidnisches, unfrommes Gebiet war. Da gab es kaum Juden. Und das Besondere war, dass dort diese unfrommen Heiden Schweine gezüchtet haben. Für die Jünger eigentlich ein No-Go, dorthin zu gehen. Und diese Befürchtung haben sie, sagen, wie wird es denn da werden, wenn wir da ankommen? Und das, was sie dann erleben, bestätigt eigentlich ihre Angst oder ihre Befürchtung. Aber es wird noch viel schlimmer. Sie kommen also an den Strand in der Nähe vom Ort Gergesa an und dann erleben sie wirklich was Dramatisches. Da berichtet Lukas, als Jesus aus dem Boot stieg und an Land ging, kam ihnen aus der Stadt ein Mann entgegen, der von Dämonen beherrscht wurde. Schon seit langer Zeit trug er keine Kleider mehr und blieb auch in keiner Wohnung, sondern hauste in Grabhöhlen. Kaum hatte er Jesus gesehen, schrie er auf, warf sich vor ihm nieder und rief laut: Was willst du von mir, Jesus, du Sohn Gottes des Höchsten? Ich flehe dich an, quäle mich nicht. Jesus hatte nämlich dem bösen Geist befohlen, den Mann zu verlassen. Schon seit langer Zeit war der Mann mit in der Gewalt des Dämons. Obwohl man ihn immer wieder an Händen und Füßen fesselte und einsperrte, konnte er seine Ketten zerreißen und wurde von den Dämonen in eine einsame Gegend getrieben. Dieser Mann, der da entgegenkommt, der hat nichts Menschliches mehr an sich. Er sieht nicht wie ein Mensch aus, sondern eher wie so ein Yeti oder ein Monstrum. Langes, verzaustes Haar, sein Gesicht ist von einem verfilzten Bart völlig zugewachsen. Der nackte Körper ist mit Wunden übersät. Und dann ist er noch mit Blut, mit Kot, mit Dreck völlig verschmiert und schreiend, sabbernd und stinkend rennt dieses Ungetüm auf Jesus zu. Und was das Besondere ist, was noch schaurig ist, er kommt aus den Grabhöhlen. Also der kommt aus den, wo die Toten gelagert werden. Und als würde das noch nicht reichen, kommt dieser Mann und er hat einen Dämon, der in ihm steckt. Er ist besessen. Und das ist so die Frage, was ist eigentlich eine dämonische Besessenheit? Und das ist spannend. In der Bibel wird uns keine Dämonologie, also keine genaue Lehre über einen Dämon gebracht, wie ein Dämon ist, wie er handelt. Man kann nur anhand dem, wie Dämonen handeln, wieder Rückschlüsse ziehen, so sind sie. Aber es gibt nicht eine Abhandlung, wo Paulus sagt, pass auf, Dämonen sind so und so, genau wie über die Engel auch nicht. Und weil man das nicht genau weiß, wie immer, entwickeln dann Prediger oder Theologen manchmal, wie ich finde, auch seltsame Lehren. Und genau von solchen Lehren habe ich in einigen Predigten, die ich mir vorher angehört habe, für diese Predigt, das auch festgestellt. Dann sagt zum Beispiel ein Prediger, dass jeder von uns diese Besessenheit, die dieser Mann hatte, auch in einer gewissen Art kennen würden. Also nicht ohne Grund wird es im deutschen Sprachgebrauch auch die Aussage geben, dass jemand von etwas besessen ist. Also wir sprechen, der ist besessen vom Fußball, der ist besessen von seinem Job oder anderes. Und dann hat er noch weiter gesagt, das ist auch manchmal so, dass wir feststellen, wenn wir so ein Verhalten haben, da sind wir wie ferngesteuert. Wir haben also etwas gemacht und da haben wir das Gefühl gehabt, dass das waren nicht wir selbst, sondern wir waren irgendwie wurden wir so angetrieben und wir haben das gemacht und im Nachhinein fragen wir uns, wie konnten wir das nur machen? Klingt interessant und gibt es auch sicherlich vielleicht so mal das Gefühl, da könnte es Parallelen geben dazu. In einer anderen Predigt wurde die Besessenheit als eine teuflische Kraft gesehen, ist sie ja auch, aber die negativ auf unsere Gesellschaft auswirken würde. Also man wird das sehen, zum Beispiel an dem moralischen Verfall und wie Menschen sittenlos zunehmend sich verhalten und auch an der Kleidung und an dem, wie sie sich geben. Und das wäre ein Beleg dafür, welchen Einfluss Dämonen heutzutage haben. Und das klingt erstmal interessant, aber man muss wirklich, finde ich, hier differenzieren. Man kann eigentlich nicht sagen, dass diese Beispiele für eine dämonische Besessenheit sprechen. Das muss man differenzieren. Es ist erstmal wichtig, dass wir überhaupt generell verstehen, dass der Teufel bei jedem Menschen wirkt, in unserer Gesellschaft und bei jedem Menschen ist er am Arbeiten. Und er wirkt im Besonderen auch an uns Christen. Und deswegen warnt der Petrus auch. Er sagt, seid besonnen und wachsam. Denn der Teufel, euer Todfeind, läuft wie ein brüllender Löwe um euch herum. Er wartet nur darauf, dass er einen von euch verschlingen kann. Und das ist eine Realität, die kann uns schmecken oder nicht. Als Christen werden wir vom Teufel massiv angegriffen. Und ihr kennt das wahrscheinlich alle. Der greift in gewissen Situationen eure Gefühls- und Gedankenwelt ein und dann macht er euch völlig schuckelig und dann versucht er euch irgendwie in die Beziehung hineinzukommen, das kaputt zu machen, euch zu verunsichern. Und das Wichtigste ist natürlich, er will uns von Jesus wegbringen. Und diese Angriffe sind teuflisch, aber sie haben nichts mit einer dämonischen Besessenheit zu tun. Es gibt noch eine andere Form, wie der Teufel wirken kann und das ist, dass er durch Horoskope, Pendeln, Esoterik und viele andere Praktiken mehr wirkt. Wenn wir uns da bewusst, und manchmal passiert das ja auch vielleicht unbewusst bei manchen Menschen, auf diese Dinge einlassen, dann öffnen wir dem Teufel eine Tür und wir geben ihm die Möglichkeit, dass er in uns wirken kann. Aber, und das ist wichtig, auch diese okkulten Dinge müssen nicht automatisch zu einer Besessenheit führen. Das ist vom Teufel, ganz klar, aber es ist noch nicht eine Besessenheit. Und da müssen wir uns mal fragen, was ist denn eigentlich eine Besessenheit? Und es ist interessant, dass Wissenschaftler, also nicht christliche, sondern Wissenschaftler, in andere Kulturen gegangen sind und haben erforscht, wie ist das denn dort? Also bei uns gibt es das ja offensichtlich ja gar nicht so offiziell mit Dämonen und Geistern, aber sind in Kulturen gefahren, wo die Kulturen ganz bewusst den Kontakt zu Geistern oder Dämonen suchen. Und da geht es sogar so weit, dass sie die suchen und sie lassen diese Dämonen in sich hineinkommen und wirken dann dort. Und dann ist interessant, dass diese Dämonen die Menschen beherrschen. Sie bestimmen sie. Und sie machen diese Menschen zu einem willenlosen Objekt. Es ist dann interessant, dass diese Dämonen die Menschen dazu bringen, zu reden, das, was die Dämonen wollen. Die Menschen fangen an zu tanzen, die fangen an zu wahrsagen, zu singen und sie können sogar in der Kraft dieser Dämonen heilen. Und oftmals geht das dann auch mit einem ekstatischen Gefühl einher. Und das entscheidende Merkmal einer Besessenheit ist, dass die Menschen in dem Moment fremdbestimmt sind. Sie sind nicht mehr Herr von dem, was sie tun. Und jetzt ist interessant, und das hilft auch zu unterscheiden, was dämonisch und was nicht dämonisch ist. Wenn dieser Dämon wieder abgehauen ist aus dem Menschen, wissen die Leute im Anschluss nicht mehr, was sie da gemacht haben. Die wissen nicht, dass sie geheilt haben. Das ist einfach passiert und sie wachen auf und sagen, ich weiß nicht, was passiert ist. Oder was sie sich antun, dass sie sich selbst schlagen oder was auch immer. Und ich glaube, wenn wir diese Geschichte lesen über diesen Mann, dann werden wir feststellen, dass das wahrscheinlich bei ihm so abgelaufen ist. Er ist in einem heidnischen Umfeld aufgewachsen und es war möglicherweise völlig normal in seiner Familie und in seiner Stadt, in seinem Umfeld, dass man sich mit Dämonen abgegeben hat. Und das hat man nicht böswillig gemacht. So man hat gesagt, ja, wenn ich diesen Dämon habe, dann kann ich ja heilen. Oder wir können Dinge voraussehen. Und dann hat man gebeten, dann kamen diese Dämonen rein. Nur bei ihm war das wahrscheinlich so, dass der Dämon dann geblieben ist. Und das hat sich dann dramatisch verselbstständigt, dass nachher er völlig außer Kontrolle geraten ist. Es gibt ja immer wieder die Frage, wie ist das denn bei uns Christen jetzt? Können wir von einem Dämon besessen sein oder nicht? Ich selbst bin nicht der Überzeugung, dass wir von einem Dämon, wenn wir mit Jesus Christus leben, besessen sein können. Das hat etwas mit dem zu tun, dass wir als Christen, müssen wir das Verständnis haben, wenn wir mit Jesus Christus leben, kommt der Heilige Geist in uns. Und der nimmt völlig Raum von uns. So wie die Dämonen das bei den Menschen machen. Er nimmt völligen Raum von uns, nur er wirkt natürlich anders. Er bringt das, was Gott in uns hineingelegt hat, heraus. Das ist der Unterschied. Aber es ist eine positive Herrschaft. Aber Gott besitzt die Herrschaft. Der Heilige Geist besitzt die Herrschaft über uns. Wenn jetzt ein Dämon kommt und versucht, bei uns einzudringen, dann würde das ja bedeuten, dass dieser Dämon, weil es sein Ziel ist, natürlich die Herrschaft über uns zu bekommen. Und dann legt er sich mit dem Heiligen Geist an. Und deswegen passiert es nicht. Es kommt nicht zu einem Kampf, sondern die Herrschaft bedeutet, dass der Heilige Geist die Herrschaft hat. Und der Heilige Geist würde es niemals zulassen, dass eine zweite Macht, vor allem eine dämonische Macht, von uns Besitz ergreift. Und in dem Zusammenhang, wenn man das weiß, dass es eigentlich das nicht gibt, finde ich es auch bedenklich oder problematisch, dass Christen dann sagen, du musst dich von dem Dämon befreien lassen oder du musst losgesagt werden von diesem Dämon. Und dann geht das so weit, dass man fast jegliche Sünde, die ein Mensch hat, dämonisiert. Also da steckt ein Dämon dahinter. Wenn der eine Probleme mit Alkohol hat, dann sagt man, du hast den Dämon des Alkoholismus. Wenn jemand Ehebruch begeht, dann sagt man, du hast den Dämon des Ehebruchs und so weiter und so fort. Und solche Theologie, wenn man das mal weiterdenkt, ist eigentlich, finde ich, ziemlich problematisch, weil sie verhindert, dass jemand, der zum Beispiel als Christ unter einer Sucht leidet,
nicht anfängt, seine Verantwortung für seine Sucht zu sehen. Man sagt nämlich, derjenige hat halt eine Sucht, ja, aber der kann ja nichts dafür, das ist ja der Dämon. Also muss man den Dämon austreiben. Und was passiert, wenn man versucht, den Dämon auszutreiben? Und dann ist der weg, aber der hat trotzdem noch seine Sucht. Dann behält ja diese Person seine Sucht bei und kann da nichts machen. Ich habe ja den Dämon, der wird aber kommt nicht frei. Und ich finde das nicht so einfach, das sozusagen. Und deswegen differenziere ich, sage ich, nein, es gibt nicht eine dämonische Besessenheit, aber natürlich gibt es die Kraft des Teufels, die mich dazu verleitet, Alkohol zu trinken und die mich dazu leitet, Ehebruch zu beginnen, der mich verleitet zum Lügen und so weiter. Das gibt's. Aber ich würde da differenzieren, es hat nichts mit einer dämonischen Besessenheit zu tun. Und man kann einfach ganz einfach testen, ob man jetzt dämonisch besessen ist oder nicht. Das könnt ihr gerne ausprobieren. Wenn ihr eine Sünde begangen habt, dann überlegt euch im Nachhinein, schaut zurück, habt ihr gemerkt, was ihr da gemacht habt? Also die Sünde, die ihr begangen habt. Ist euch das bewusst? Wenn ihr dämonisch besessen gewesen seid, wisst ihr das nicht mehr. Aber wenn ihr das wisst, dass ihr es gemacht habt, dann könnt ihr sicher sein, ihr seid nicht dämonisch besessen. Wie zerstörerisch und eine dämonische Besessenheit bei Menschen sich auswirkt, das sehen wir sehr eindrücklich und erschreckende Weise in diesem Text. Aus diesen und den Paralleltexten der Bibel erfahren wir, dass dieser Mann ein enormes Gewaltpotenzial hat. Jeder, der sich ihm nur nähert, der bringt sich selbst in Lebensgefahr. Und wegen seiner übernatürlichen Kräfte kann er nicht gefesselt oder eingesperrt werden. Und gleichzeitig ist er auch in der Gefahr, sich selbst zu gefährden. Der Dämon oder die Dämonen haben ihn dazu gebracht, dass er nackt herumläuft. Der hat kein Schamgefühl mehr. Keiner von uns läuft nackt durch die Gegend. Wir würden uns schämen, das ist das Normale. Aber er hat das Schamgefühl verloren, er hat seine Achtung vor sich selbst verloren. Er hasst sich. Er schlägt sich und beschmiert sich und verletzt sich. Und die Dämonen, die in ihm hausen, die haben ihn dazu gezwungen, sich von seinen sozialen Kontakten, seinen Freunden, seiner Familie, seinem Umfeld zu trennen. Der lebt vollkommen isoliert. Er hat keinen Mensch mehr, keine Beziehung mehr. Seine einzigen sozialen Kontakte, die er noch hat, sind die Dämonen und Tote. Und da sehen wir, welche Absicht der Teufel hat. Er beherrscht, er will Menschen beherrschen, er will sie zerstören. Menschen, die teilweise besessen sind, begehen irgendwann auch Selbstmord, weil sie so angetrieben werden, sie sollen das machen. Und Menschen bringt der Teufel dazu, das zu tun, was sie sonst niemals tun würden, wo sie sich im Nachhinein sogar schämen für das, was sie da getan hat. Satan entmenschlicht den Menschen und er lässt ihn seine Persönlichkeit verlieren. Und es wird, wie bei diesen Menschen, werden diese Menschen zu so seelenlosen Wesen. Das ist kein wirkliches Leben mehr, das in ihnen ist. Die sind geistlich tot, auch wenn sie sehr lebendig vielleicht noch wirken. Und ich finde interessant, dass Jesus selbst gesagt hat, dass der Teufel ein Mörder von Anfang an ist. Und das zeigt sich in diesem Mann auch. Und dann wirft sich der Mann, als Jesus zu ihm vor ihm nieder. Und dann spricht nicht der Mann, sondern fremdgesteuert spricht der Dämon aus dem Mann und er spricht zu Jesus. Und was dieser Mann dann über Jesus sagt, das ist ja wirklich der Dämon, dem Dämon über Jesus sagt, ist ja schon beeindruckend. Das sind wirklich so Dinge, wo man sagt, die haben ja volle Erkenntnis. Also mancher Theologe hat die nicht, aber die Dämonen, der Teufel, wissen genau, wer Jesus ist. Der betet ihn nicht an, sondern er spricht ihn als Gott an. Aber, und das ist der wesentliche Unterschied, er weiß, wer Jesus ist, er weiß, welche Macht er besitzt. Aber was er nicht macht, ist, dass er Jesus anbetet. Er will nicht, dass Jesus Herr über sein Leben ist, sondern weiterhin soll sein Gott der Teufel sein. Wie heißt du? Fragte ihn Jesus. Legion, war die Antwort. Denn es waren viele Dämonen in ihn gefahren. Sie baten Jesus inständig, schick uns nicht in den Abgrund der Hölle. Interessanter Gedanke, mal, dass man hier fragt, warum will die nicht in die Hölle? Also scheint es nicht so ein besonders schöner Ort zu sein, der Hölle. Aber die Dämonen betteln Jesus an, dass er sie nicht in die Abgrund der Hölle schickt. Die Dämonen wissen ganz genau, es gibt eigentlich nur drei Möglichkeiten für uns. Die erste Möglichkeit ist, dass wir Jesus als Gott anerkennen und anbeten. Aber das wollen die nicht. Die hassen Jesus. Die hassen Gott. Deswegen werden sie sich machen. Also die Möglichkeit, Charles. Die zweite Möglichkeit ist das wissen sie, dass Jesus sie in die Hölle schickt, ins Endgericht schickt. Aber das wollen sie noch nicht. Ist nicht so ein guter Plan, gleich schon Endgericht, sondern die letzte Hoffnung, und das ist Sache. Weil sie wissen, es wird irgendwann mal so weit sein, dass wir da ins Endgericht kommen, aber bis zu dem Zeitpunkt, da wollen wir noch wirken können. Also dann nicht. Und deswegen sehen sie ihre eigene Chance, dass sie noch nicht sofort verdammt werden, sondern dass sie noch eine Zeit des Wirkens haben. Und deswegen betteln sie um diesen Aufschub. Anhand des Namens Dämons, da kann man ableiten, wie viele Dämonen das waren. Wir denken ja oft, es sind 5, 6, aber es ist spannend. Zu der Zeit Jesu war eine römische Legion, also eine militärische Einheit, bestand aus 4.000 bis 6.000 Soldaten. Das war die größte militärische Einheit, die es gab. 4.000 bis 6.000 Soldaten. Und das müssen wir jetzt mal vorstellen. Das sind 4.000 bis 6.000 Dämonen, die diesen Mann gefangen halten. Irrsinnig. Doch obwohl diese Anzahl von Dämonen eine wirkliche Machtdemonstration des Teufels ist, so wirkt diese Macht in dem Moment, wo Jesus ihnen gegenübertritt, total harmlos. Das ist doch nicht mehr so eine Machtdemonstration, so ein Dämonenaufstand, das ist zu einem Zwergenaufstand geschrumpft. Die Dämonen verhalten sich ja wie so eingeschüchterte Schoßhündchen, die sich unter dem Sofa verstecken. Die haben Angst. Der Teufel, egal wie mächtig er auftritt, hat keine Macht über Jesus und sie hat auch nicht diese Macht über diesen Menschen. Und mir ist diese Erkenntnis nochmal wichtig geworden. Seit wir mit Jesus leben, sind wir das Eigentum von Gott. Ihm gehören wir ganz allein. An unserer Herzenstür hängt so ein Schild, bildlich gesprochen, da steht Kind Gottes drauf. Und wenn jetzt der Teufel versucht, diesen Herrschaftsanspruch streitig zu machen, dann begeht er Hausfriedensbruch. Er bekommt es mit dem Hausherrnstum, mit Gott selbst, mit unserem Herrn. Weil wir Gottes geliebte Kinder sind, sind wir sein geliebtes und unantastbares Eigentum. Er kann nicht mit uns agieren, wie er will. Es wird manchmal so gesagt, wir müssen aufpassen, der Teufel, der macht mit uns, was er will. Nein. Mir hilft immer wieder der Vers, was Johannes schreibt im ersten Brief, Kapitel 5, Vers 18. Da sagte, wir wissen, wer aus Gott geboren ist, also wer wiedergeboren, wer mit Gott lebt, den bewahrt Gott und der Böse tastet ihn nicht an. Punkt. Jesus erlaubt den 4.000 bis 6.000 Dämonen, dass sie in eine Herde von Schweinen fahren dürfen. Und diese Schweineherde, die rennt wie von der Tarantel gestochen los und sie stürzt in den Abgrund. Und es ist spannend, ich wusste nie, können Schweine schwimmen oder nicht. Ihr könnt mal auf YouTube euch mal Videos anschauen, dann seht ihr, wie die Schweine kommen. Das sind sehr gute Schwimmer. Und die Schweine, da denkt man, jetzt ist die Frage, das gibt der Text nicht wieder, sterben jetzt die Schweine oder sterben die Dämonen? Ich glaube, dass die Schweine sterben, nicht die Dämonen. Und ich will euch erklären, auch warum. Es würde aus meiner Sicht keinen Sinn machen, dass Jesus diesen Dämonen erlaubt, fahrt in die Schweine Und einen Moment später tötet er die Dämonen. Macht keinen Sinn. Aber es gibt noch ein anderes Argument, das finde ich noch logischer. Dämonen, wie wir Menschen, wir werden keinen ewigen Tod erleben. Wir werden nicht sterben und dann ist alles vorbei, sondern wir werden ewig leben. Wir werden entweder bei Gott oder beim Teufel leben, in der Hölle leben. Und genauso wie der Teufel, das beschreibt die Bibel, ja nicht getötet wird und seine Anhänger, die Dämonen, nie getötet werden, sondern es gibt den Moment, wo sie eben verurteilt werden und dann werden sie in den Feuersee geworfen und bleiben dort ewig und leiden Höllenqualen. Und deswegen glaube ich nicht, dass die Dämonen jetzt getötet werden. Sie werden irgendwann gequält, aber jetzt noch nicht. Und dann kommt noch dazu, dass die Hirten und die Bevölkerung, dieses Spektakel sehen, dass ich nicht glaube, dass sie tote Dämonen gesehen haben. Weil das sieht man nicht. Ein Dämon wird man nicht sehen. Die können sichtbar werden, aber die sieht man nicht. Und ich glaube, in dem Moment haben sie nur diese toten Schweine gesehen und haben gedacht, was ist denn das? Und die hatten Angst, die hatten wirkliche Angst. Wir können uns ja fragen, was will Jesus denn mit dieser Aktion uns zeigen? Was will er den Menschen dort zeigen? Er will demonstrieren, dass er eine größere Macht hat als der Teufel. Er hat die größte Macht, er ist der Stärkste. Außerdem zeigt er noch, finde ich auch, wie wichtig ihm jeder einzelne Mensch ist. Er fährt ganz bewusst zu diesen Menschen dort an das Ostufer in ein heimisches Gebiet, ein Heide, damit er den erreichen kann. Natürlich hatte er ihn dann auch gebraucht, dass er andere Menschen erreicht. Aber das war Jesus wichtig. Und Jesus zeigt auch hier mit dieser Aktion auch, dass kein Mensch in seinem Elend bleiben muss. Ob der Teufel das macht oder ob derjenige selbst sich gefangen ist oder sich durch irgendwelche Süchte im Griff hat. Jesus kann jeden Menschen befreien, egal wie sein Zustand ist und egal wie dieser Mensch lebt. Radikale Veränderung kann Jesus bewirken. Und ich möchte das einfach nochmal sagen, machen wir uns mal bewusst. Wenn Jesus so radikal und unbegreiflich an diesem Mann handeln kann, der 4.000 bis 6.000 Dämonen hatten, wie kann der in unserem Leben handeln und wirken? Dramatisch an dieser Geschichte ist nur das Verhalten der Hirten oder der Bevölkerung dann, die das mitbekommen haben. Sie lassen sich nicht auf Jesus ein. Und man kann darüber spekulieren, man weiß nicht warum. War es, weil die diese 2000 Kadaver gesehen haben und schockiert waren darüber und vielleicht auch ihre Existenz vernichtet wurde dadurch? Vielleicht war es aber auch diese geballte Machtdemonstration Gottes. Ich weiß nicht, ob ihr es auch mal kennt. Ich kenne auch Momente, in denen ich Gott erlebt habe mit einer Präsenz, einer Macht und einer Demonstration. Da wurde mir Angst und Bange. Das war mir fast zu viel. Und da hätte ich es fast lieber gehabt, geh weg, ich ertrag das nicht. Und das kann manchmal, vielleicht war es das, was ihnen Angst gemacht hat. Ich weiß es nicht. Aber schade ist halt, dass sie diese riesige Chance verpasst haben. Und da ist nur dieser eine befreite Mann. Und er will unbedingt Jesus folgen. Bei ihm sieht man so die ersten Auswirkungen ziemlich dramatisch. Sein neues Leben. Er ist auf einmal gesittet, angezogen, sitzt da friedlich und glücklich. Einfach da. Und ich habe das damals ähnlicher Art und Weise auch erlebt, als ich während meinem Theologiestudium auf Kreschona so einen Missionseinsatz in der Ukraine hatte. Da habe ich auch einen Menschen erlebt, der okkult belastet, also der wirklich besessen war und der befreit wurde und dann Christ wurde. Und die Veränderung war fast genauso radikal und beeindruckend wie bei diesem Gerasener. Der Mann in der Geschichte erlebt, wie sein selbstzerstörerischer Kampf endlich zu Ende ist und er ein nie zuvor gekannten Frieden erlebt. Und weil er diesen Zielzustand, der nicht mehr verlieren will, und weil er genau weiß, ich kann das nur in Verbindung mit Jesus, bittet er Jesus, komm, lass mich doch mit dir ziehen. Das ist eigentlich ein toller Wunsch, oder? Ist doch klasse, wenn das ist doch das, was wir wollen. Sie sollen Jesus nachfolgen. Aber Jesus schickt ihn fort. Er sagt ihm, geh nach Hause und berichte, welche große Wunder Gott an dir getan hat. Verrückt, oder? Aber es ist wichtig, dass wir verstehen, dass Jesus diese Beziehung zu dem Mann nicht beendet. Der Mann hat den Heiligen Geist und er wirkt jetzt in ihm und er ist dadurch jederzeit verbunden mit Jesus Christus. Und da, wo er hingeht, geht Jesus auch mit. Und das ist genauso bei uns. Dort, wo wir arbeiten, wo wir wohnen, wo wir leben, egal wo wir sind, geht Jesus mit uns mit. Und von dem Mann heißt es dann, da ging der Mann weg und erzählte überall, was Jesus für große Dinge an ihm getan hätte. Und ich kann mir vorstellen, das war eine mega missionarische Wirkung, die er da erlebt hat. Er wird zu seiner Familie, zu seinen Freunden in die Gegend gegangen sein. Und alle kannten ihn doch. Alle wussten doch, dass, was für ein Monster das gewesen ist. Und jede Geschichte von dem wurde schlimmer und dramatischer und wussten, das ist ja überhaupt nicht. Und dann ist der völlig normal. Man kann mit dem wieder eine Beziehung pflegen. Und das wissen die Leute, das erleben sie. Und das ist jetzt so die Herausforderung für uns jetzt. Was macht der Mann? Und das finde ich so spannend. Wie missioniert er? Geht er jetzt hin und hält jetzt große theologische Abhandlungen, wer Jesus ist, wer Gott und die Welt geschaffen und so weiter? Macht er überhaupt nicht. Er diskutiert auch nicht, ob jetzt die Kirche gut und böse ist und den Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche gab es damals noch nicht, wisst ihr alle. Aber er diskutiert nicht darüber. Sondern was er macht, er sagt einfach den Menschen, das habe ich mit Jesus erlebt, Punkt. Und mir hat das damals mal ein Missionar gesagt, das hat mir sehr geholfen, das war jemand, der konnte auf der Straße durch die Gegend, hat Leute bekehrt, war ganz verrückt. Und der hat gesagt, weißt du, du musst gar nicht groß was erzählen. Fang nicht an, über Glauben zu diskutieren und wahr und nicht wahr, sondern erzähl einfach von dir. Was hast du erlebt mit Jesus? Und das können manchmal ganz banale Kleinigkeiten sein. Hab einen Schlüssel verloren, hab gebetet, war er wieder da. Und dann erzähl das weiter, erzähl das den anderen. Weil das kann dir niemand angreifen. Was du erlebst, das hast du erlebt. Ob er das glaubt oder nicht, das ist sein Problem. Aber das ist so eine Sache und das finde ich vollkommen im Kampf, dass wir denken, wir müssen jetzt immer erstmal ein Theologiestudium hinter uns haben, um missionarisch zu reden. Dummes Zeug. Jeder, wenn ihr mit Jesus lebt, habt ihr kleinere, größere Sachen. Dann könnt ihr im Gespräch haben, hab ich das und das erlebt und gut ist. Und dann ist es auch wichtig, dass wir uns auch bewusst machen, wenn wir irgendwo hingehen, egal wo wir dann hingehen, dann machen wir das nicht aus der eigenen Kraft, sondern der Heilige Geist geht mit uns. Dieser Geist hat die 4.000 bis 6.000 Dämonen ausgetrieben, er hat ihnen den Dämonen das Fürchten gelernt und genauso geht der Heilige Geist mit uns in derselben Kraft, in der der Geist, die Dämonen ausgetrieben, in dieser selben Kraft können wir jetzt wirken. Gott ist der mächtigste Gott, den es überhaupt gibt. Und Gott ist unser Gott. Amen.